Normalerweise ist ja Graffiti, findet ja eigentlich im urbanen Raum statt. Wie kommen jetzt die Künstler, sag ich mal, auf die Idee, ihre urbanen Kunstwerke in eine Galerie wie hier zu bringen?
Also das ist ja ganz einfach. Letztendlich ist das hier auch kein Graffiti mehr, sondern das hier ist halt Post-Graffiti oder Para-Graffiti oder irgendwas, was irgendwo mit Graffiti zu tun hat, aber definitiv kein Graffiti ist, weil das ist schon völlig klar. Also auch für mich gehört Graffiti nicht in die Galerie oder zumindest nicht, wenn man es Graffiti nennt. Für mich ist Graffiti auch, sage ich jetzt ehrlich, illegal. Also ich würde auch sagen, sogar etwas, was in einem legalen Kontext in der Hall of Fame gemalt wird, ist für mich auch kein Graffiti, sondern auch eine Art der Ästhetik, Graffiti-Ästhetik, aber kein Graffiti. Also Graffiti ist für mich schon etwas, was halt illegal im öffentlichen Raum stattfindet. Aber nichtsdestotrotz, das hat man in den letzten Jahrzehnten auch gesehen, hat sich halt auch, was die Künstlerseite anbelangt, vielmehr ein Trend dahin entwickelt, auch eben die Freiheit zu haben, sich nicht nur in dem einen Metier aufhalten zu wollen. Und ich sag mal so, es ist zumindest auch aus Sicht der Künstler in vielen Fällen legitim, dass sie eben in der einen Liga spielen, aber auch in der anderen. Und ich denke, dass dort sicherlich einige Dinge deckungsgleich sind, aber andere eben auch nicht. Und letztendlich muss man sagen, dass vielleicht eine gewisse Ästhetik gleich ist, aber der Kontext und auch der Hintergrund eigentlich nichts miteinander zu tun hat, muss man ganz klar sagen. Das sind zwei andere Spielplätze. Das ist so, wie wenn man zum Beispiel Tennis und Tischtennis spielt. Beides mit Ball, beides mit Schläger. Und heißt sogar ähnlich, aber hat auch eigentlich nichts mehr damit zu tun. Ja, und genauso würde ich den Vergleich hier tätigen. Und warum Künstler in der Galerie ausstellen wollen, hat ja auch ganz einfache Beweggründe. Sie möchten halt auch eben in einer anderen Szene erfolgreich sein. Und sie möchten natürlich auch neben der Anerkennung im Sinne von, also echte Anerkennung für ihre Arbeit, eine materielle Anerkennung bekommen. Ja, das heißt, gerade bei illegalen Künstlern ist es natürlich so, dass auch die natürlich Geld beschaffen müssen. Und was ist naheliegender als mit dem, was sie eh den ganzen Tag machen? Ja, diesen Konflikt, den kenne ich schon seit 100 Jahren, da wird ja immer drauf rumgesitten. Aber ich muss sagen, die meisten dieser Künstler, die sind da eigentlich total schmerzfrei, weil letztendlich gerade die, die sich nicht in deren Hintergründe hineindenken können, die sind immer besonders weit vorne, wenn es ans Kritisieren geht. Aber jeder entscheidet in dem Sinne sein Leben selbst. Und ja, ich meine, dann werden die Künstler schon die ganze Zeit angefeindet, dass sie, also von sagen wir, Großteil der Führung, dass sie nur illegale Sachen machen. Und dann werden sie auch von der Szene angefeindet, dass sie dann auch nochmal Geld damit finden wollen. Also man kann es keinem recht machen. Und ich sag mal, wenn man sich für so eine Art zu leben entscheidet, dann hat man sehr viele Spannungsfelder erschaffen. Hier ist man nicht geliebt und da ist man nicht geliebt. Und naja, aber viele Künstler werden nicht geliebt und dann müssen sie leben wahrscheinlich. Ja.
Aber die Medien leben sie.
Die Medien lieben sie, aber auch nicht alle. Also ich muss sagen, es gab ja diesen einen schönen Artikel im Abendblatt, mit dem wir alle sehr zufrieden waren, der auch dadurch entstanden ist, weil, sagen wir mal so, im Vorfeld auch aus dieser Richtung ein Artikel verfasst wurde, der, sagen wir mal so, von den Künstlern auch, sagen wir mal so, wertgeschätzt wurde, auch weil es eben ein für sie fairer Blick auf deren Arbeit war. Also ich würde nicht mal sagen beschönigend, sondern einfach fair und ehrlich. Und dann wussten sie, dass sie mit diesem Redakteur oder zu ihm Vertrauen hätten und mit ihm auch gerne arbeiten würden. Aber man muss natürlich sagen, dass auch bei diesem Artikel gleich ein zweiter Artikel darunter war, wo dann letztendlich nochmal die ganze Schiene über Strafverfolgung, über jährliche Summen für Reinigungsaufwand und die ganze Litanei, Anteil der Verhaftung von Straftaten, also dieser Standardartikel, der eigentlich in diesem Kontext immer dann auch reflexartig, gerade von Medien, die von gewissen Status sind, mit vorgeschoben wird oder mit abgedruckt wird, um letztendlich auch ein bisschen dann die Schärfe rauszunehmen, weil man muss ja sagen, das Stammpublikum, das solche Zeitungen liest, ist natürlich nicht begeistert. Und wenn man sich dann halt letztendlich auch mal dann die Lesertexte durchliest, da wird da manchmal richtig abgedriftet. Ja, die sind da alles andere als glücklich. Also einige. Ja, also letztendlich.
Die schreiben.
Ja, die letztendlich. Die genau. Sind sich vielleicht. Ja, das ist immer. Die Unzufriedenen, die schreiben. Ja, so kennen wir das aus dem Internet. Ja?
Aber wir sind zufrieden und wir machen Hörfunk. Also. Ja, und schreiben aber unter anderem auch.
Ja, ja.
Wie kam der Kontakt zu den beiden, also zu Moses und Taps?
Also das ist eine Frage, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die nicht
kommentieren werden. Okay, kann ich verstehen.
Ja, genau. Da gibt es keinen Hintergrund, der irgendwo in die Medien gehört.
Aber die beiden wären erfreut.
Also, sagen wir so, letztendlich habe ich natürlich schon am Anfang gesagt, die beiden, aber ich muss dann natürlich auch sagen, die beiden ist letztendlich die Arbeitshypothese. Also dann kann man natürlich sagen, dass auch gerade im Hinblick auf so etwas natürlich viel mit Information, Desinformation gearbeitet wird. Ja? Also ein Künstler-Duo ist auch nur die, sagen wir so, nach außen propagierte offizielle Variante. Es könnten auch zwei sein, vier sein oder es könnte auch einer sein. Also letztendlich, man muss ja irgendetwas schaffen, aber das ist eben gerade bei diesem Thema legal, illegal immer etwas, wo man vielleicht auch den Galeristen nicht jedes Wort trauen sollte oder glauben.
Aber wir lassen das Mikrofon ja, also eingestellt.
Genau, stadtbekannter Lügner, also letztendlich.
aber also die Gruppe oder die beiden oder die vier oder die sechs, genau, oder wie auch immer.
Die Nachahmer
wären auf alle Fälle erfreut, wenn sie halt eben auch auf ihren Konten entsprechende Zahlungseingänge durch den Verkauf.
Also wer das nicht? Also ich sag mal so, ich glaube, jeder, der auf sein Konto guckt, sieht eher eine schwarze Zahl als eine rote. Also ich glaube, das ist etwas, was so eigentlich relativ menschlich ist, weil es im schlimmsten Falle dann den Anwalt bezahlen kann oder vielleicht mal die Reinigung oder vielleicht auch mal einen Urlaub oder was weiß ich, mal einen schönen Hut.
Gab es denn Reaktionen der Staatsanwaltschaft oder der
Verfolgungsbehörden? Nein, wir haben eigentlich gedacht, dass sie mal reinkommen. Ja. Ab und ein, zwei Mal haben wir so einen Paranoia-Film geschoben, also auch mal gefragt, sind Sie Polizist? Haben natürlich alle verneint. Aber ich denke mal, dass die in der Staatsanwaltschaft A, genug zu tun haben und B, wissen, auch aus den Gründen, dass das halt alles letztendlich auf wackeligen Beinen steht. Ja? Und ich meine, ganz im Ernst, die Staatsanwaltschaft, glaube ich, die möchte auch über Mörder und Vergewaltiger einbuchten als so ein paar Leute, die sowieso unverbesserlich einfach nur ein bisschen Farbauftrag tätigen. Und da kommen wir auch schon wieder zum Thema Corporate Identity. Das ist ja wieder der alte Konflikt. Ja, warum haben die Unternehmen, die Geld haben, das Recht, die Corporate Identity in ihre Stadt zu kleistern, ja, Coca-Cola, da gibt es auch diesen schönen Coca-Cola-Holka, ja, wo einfach auch nochmal gezeigt wurde, wenn der einfach mal gesprüht ist und über die Fenster, dann ist das bäh, aber wenn Coca-Cola dafür 30.000 Euro bezahlt, dann ist es gut, ja, und letztlich kommt das ja auch aus einer ähnlichen Ecke, ja, und dort wird dann letztlich auch ständig oder immer wieder mal gezeigt, dass halt einfach die Argumentation der Gegenseite auch nur oder der Strafverfolger auch nur relativ stimmig ist, ja. Aber die waren nicht da und ich meine, die haben ja auch in dem Sinne gar nichts zu befürchten, ja. Also ist ja auch nichts verkauft worden.
Ja. Die Frage bei diesem Corporate Identity ist ja, wie weit folgt die Allgemeinheit solchen Logos oder Symbolen, macht die sich zu eigen, so dass es dann fast so ein allgemeiner Punkt wird, was allgemein nicht nur anerkannt wird, sondern was die Leute sich dann selber auch an Füße, Taschen oder sonst was hängen. Das ist ja das interessante Phänomen. Die Frage ist ja, ich meine, wenn man sich jetzt im allgemeiner gesagt Street-Art-Bereich anschaut, gibt es ja Banksy, wäre so ein Name, den würde sich jeder gerne, wahrscheinlich fast alle Menschen gerne irgendwie umtun, in welcher Form auch immer. Das ist ja die Frage, wann kommt ein Künstler so weit? Und die Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde, wäre, würden Moses und Tabs denn das überhaupt wollen? Oder wie weit ist ihr Selbstverständnis schon durchaus auch gesellschaftskritisch eher als... dass also, sie daran aufgenommen
also ich sag mal so, ich denke schon, dass sie halt auf jeden Fall ganz klare Grenzen kennen und ich glaube auch, dass sie in dem Sinne auch nicht unbedingt ihr Werk so weit verbessern würden oder sich so weit für Geld davon trennen würden, dass sie jetzt irgendwo dann letztendlich bei Massenprodukten und bei irgendwelchen großen Labels da gerne auftauchen würden. Also bisher haben sie es nicht gemacht und ich erwarte es in der näheren Zukunft auch nicht. Das heißt, ich kann nicht in den Köpfe gucken, ich schätze es nur so ein, aber es gibt halt viele Gründe, die dafür sprechen. Erstens, sie haben da keinen Bock drauf. Zweitens, ich denke, sie sind auch nicht in so einer gravierenden Not, dass sie dann letztendlich die letzte Karte, den letzten Trumpf spielen müssen, ja, weil solche Situationen gibt es auch, ja, da wird halt auf den armen Künstler rumgehackt, aber wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann sollte man sich auch einfach mal zurückhalten mit dem Tadel, weil es gibt halt einfach Notsituationen und wenn dann ein gutes Angebot kommt, dann macht man plötzlich das, was man sich vielleicht vorher nie gedacht hätte, ja, ich meine, es gibt viele Menschen, die aus Not Sachen machen, die sie so nicht vorhaben, ja, und ich sag mal, da gibt es bestimmt Dinge, die noch viel mehr wehtun, als einfach mal einen Tonschuh zu designen, ja. Also ich sehe das jetzt erstmal nicht, aber man muss natürlich sagen, auch dort sehe ich eine gewisse Legitimation, ja. Der eine schafft es vielleicht in der Kunstwelt, eben seinen Euro zu verdienen, der andere schafft es vielleicht im textilen Produktdesign oder was weiß ich, im generellen Produktdesign, da irgendwie sein Geld zu verdienen und andere schaffen es gar nicht. Und dann gibt es wieder eine kleine Gruppe, die es aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht wollen, aber die müssen sich dann letztendlich auch den Luxus leisten können, dass sie halt entweder Geld haben oder subventioniert werden, dass sie eben sagen, oder es ihnen wirklich dann wirklich völlig egal ist, dass sie eben so reduziert leben, dass sie sagen, alles für die Kunst und ich lebe nicht in diesem materiellen Kosmos und halte mich da völlig raus und ziehe das komplett durch. Aber ich meine, da gibt es halt so, wie es Menschen, Großteilen, dick, dünn und alle Farben und alle sexuellen Präferenzen gibt, gibt es auch bei Künstlern, das ist ja eine ganz heterogene Gruppe und da wüsste ich gar nicht, wie man das verallgemeinern würde. Aber in diesem klaren Kontext, eine klare Antwort, eine klare Frage, Sie werden in absehbarer Zeit nach meinem Kenntnisstand kein Produktdesign machen. Und da kann ich sogar einen Nachsatz tätigen. Auch hier hätten wir kommerziell mehr in eine gefällige Richtung gehen können. Ja? Aber das ist eben auch nicht gewollt, weil eben die Künstler teilweise auch relativ genau wissen, dass es eben auch für eine langfristige Karriere nicht von Vorteil ist, sein Pulver zu schnell zu verschießen und sich auch, sagen wir so, falsch zu positionieren. Weil letztendlich muss man auch sagen, und das kann ich als Galerist ja ganz offen, dass eben auch im Kunsthandel ganz viel mit Taktik gearbeitet wird. Ja? Also wir verkaufen hier ein Luxusgut, wir verkaufen Dinge, die dann eigentlich auf den ersten Blick völlig überteuert sind, aber mit einem hohen emotionalen Wert und vielleicht auch mit einem gewissen spekulativen Wert vergesellschaftet sind. Und der geschickte Künstler, der möchte natürlich auch auf dem Markt erfolgreich sein. Es sind ja auch definitiv geschickte Künstler, weil sie es geschafft haben, eben in diesem Kosmos, aus dem sie stammen, ganz große Nummern zu werden und dann müssen sie natürlich auch intelligent genug sein, dass sie jetzt plötzlich eben in einem anderen Umfeld sind und nach gewissen Regeln spielen müssen. Ja? Man kann natürlich versuchen, innerhalb dieser Regeln gewisse Dinge zu verändern und was neu zu machen, aber das Rad erfinden wird keiner. Ja? Das heißt, ja, so ist das.
Wie reagiert denn der Kunstmarkt momentan auf Graffiti? Und speziell natürlich auch auf Moses und
Also ich würde sagen, das ist sehr interessant, weil er sehr gut darauf reagiert, zumindest was ein grundlegendes Interesse beinhaltet, aber auf der anderen Seite sehr verunsichert, weil letztendlich dieser, sagen wir so, konservative oder bestehende Kunstmarkt häufig verunsichert ist, weil sie sich halt A, zu wenig auskennen und B, mittlerweile ein extremes Überangebot entstanden ist. Ja, das bedeutet, die Leute wissen, dass das ein Teil des Marktes ist, der existent ist, in dem auch signifikante Summen über den Tisch gehen, aber das ist eben high risk, ja, das ist hochspekulativ und natürlich ist es so, hier sprechen wir von Künstlern, die in diesem Markt noch relativ am Anfang sind, aber wenn das Beispiel Banksy kommt, da kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen, aber die meisten haben halt einfach das Kleingeld nicht, um da nochmal zu investieren. Ja? Dort können dann nur noch irgendwo wirklich so, sagen wir so, institutionelle Käufer einsteigen. Ja? Und hier sind wir in einem Preissegment, das, sagen wir noch, für den Kunstmarkt relativ weit unten ist. Ja? Also selbst wenn die Preise dann vielleicht dem Normalbürger als hoch erscheinen, sind sie für das, was zum Beispiel auf Messen gehandelt wird, noch relativ niedrig. Ja?
Also was ich inhaltlich vielleicht noch anmerken wollen würde, jetzt gar nicht so als Frage, sondern eher so als Beobachtung, ja, ist, dass wenn man jetzt völlig fremd hier rein käme oder kommt und jetzt von Moses Tabs noch gar nichts gesehen hat, einem schon auffallen kann, möglicherweise muss aber gar nicht, dass es was mit Graffiti zu tun haben könnte. Genau. Also noch von der Sprache, ich finde, dass die Art und Weise, wie die beiden hier, du hast das ja vorhin schön erklärt, so ne, einmal den Rundgang machend von den verschiedenen Elementen, dass sie einfach mit der Sprache oder den verschiedenen Sprachelementen von Graffiti unheimlich toll umgehen, also einfach ästhetisch, künstlerisch umgehen, so dass es eigentlich fast egal ist, ob es jetzt noch irgendwas zu tun hat mit Graffiti oder nicht. Also es sind sowieso Reminiszenzen, was man hier so sieht. Und
genau, das ist ein guter Ausdruck. Genau, das trifft den Nagel auf den Kopf.
Und das finde ich ziemlich ziemlich gelungen. Für mich ist das immer so ein bisschen Kriterium, wenn man Graffiti-Künstler sieht, die vorher auf der Straße oder die lange auf der Straße gearbeitet haben. Und was das ergibt, wenn sie dann auf Tafelbildern malen oder wenn sie dann in ihnen Arbeiten ausstellen, ob das dann sozusagen Teile von der Straße sind, das gibt es ja auch, die sie dann irgendwo einfach nur woanders anbringen oder ob es dann eine eigene Art wird, unterwegs zu sein in anderen Räumen. Und Das finde ich ziemlich überzeugend in dem Fall, muss ich sagen.
Genau, danke. Also ich muss sagen, ich mache das ja eigentlich erst seit gestern, aber wir haben schon viele Künstler aus dem Sektor kommen und gehen sehen. Und letztendlich muss ich sagen, berate ich die Künstler natürlich. Zumindest was so ein bisschen so die Rahmenbedingungen anbelangt. Aber wo ich mich noch nie eingemischt habe, ist das Inhaltliche. Also ich sage jetzt nicht, mach mal Geld, mach mal blau, mach mal große, mach mal kleiner. Verkauft sich gut, weil letztendlich sind solche Faktoren teilweise überhaupt gar nicht vorhersehbar. Und dann ist es definitiv auch so, dass die Künstler irgendwann auch einbrechen, wenn einer von außen ihnen dann letztendlich Druck macht, so mal nach Zahlen oder mal nach Auftrag oder mal nach irgendwie, Nachfrage. Das ist immer etwas plump und ich sag mal, die guten Künstler, die lassen sich darauf auch nicht ein. Letztendlich war ich dann auch überrascht, dass das Ganze dann doch schon relativ gefällig daherkam. Ja, also was mir als Galerist nicht immer, aber häufig auch das Leben leichter macht und auch ganz gut gefällt. Weil ich muss ganz klar sagen, die Ausrichtung dieser Galerie, auch jetzt wieder als junger Galerie, ist natürlich schon so, dass wir, weil wir eben noch nicht so tief und fest im Markt etabliert sind, noch nicht so die ganz harte Schiene fahren können. Weil man muss ganz klar sagen, viele unserer Kunden stammen einfach aus einem Umfeld, wo sie jetzt keine Hardcore-Sammler sind, die das dann für irgendwelche Museen kaufen oder für irgendwelche Museumsausstellungen, wo halt auch, sagen wir so, die Ästhetik überhaupt keine Rolle spielt, sondern es muss einfach dann letztendlich tolle Kunst sein. Aber man muss ganz klar sagen, hier sprechen wir auch Leute an, die das dann tatsächlich für den Hausgebrauch kaufen, also für Wohnräume, Arbeitsplatz und so weiter. Und da muss man sagen, gerade in einem Umfeld wie Hamburg gibt es gewisse Grenzen und man muss sie nicht einhalten, aber wenn man am Ende des Tages Miete zahlen muss, dann, also sagen wir so, unter gewissen monetären Zwängen steht, dann sollte man vielleicht auch eine Mischung zwischen Mut, und ich finde schon, dass wir mit dieser Galerie auch für Hamburg relativ avantgardistisch aufgestellt sind, aber man muss auch ein bisschen realitätsnäher haben. Ja? Also wir können hier zum Beispiel auch keine Videokunst zum Beispiel verkaufen. Ja? Das gibt einen Markt dafür, aber der ist zum Beispiel, den erreichen wir nicht. Ja? Das muss man eben auch ganz klar sehen, wen hat man zum jetzigen Zeitpunkt als Kunden. Natürlich hoffen wir, dass wenn wir noch viele Jahre hart arbeiten, auch dann quasi in diese Liga reinkommen. Aber auch eine Galerie, genauso wie die Karriere eines Künstlers, kann man ja vergleichen mit anderen Branchen. Ja? Man fängt nicht an und ist gleich oben. Ja? Das gibt es nicht. Ja? Auch hier muss man sich mühevoll hocharbeiten, weil es gewisse Institutionen und gewisse Kräfteverhältnisse gibt, die da sind und die sind über einem, ja, und die sind vor einem und da muss man sich dann, wenn man das möchte, auch langsam hinarbeiten.
Was war denn die Intention von dir oder von euch, die Galerie zu eröffnen? Also gibt es ein Konzept?
Ja, also letztendlich, ich hatte ja damals so die Vicious Gallery und da habe ich dann 5,5 Jahre auch sowas Ähnliches gemacht und nachdem ich dann da ausgeschieden bin und ein paar Jahre in mich gekehrt bin, habe ich festgestellt, dass doch überwiegend die Erkenntnisse aus der Galerie positiv waren und ich muss sagen, ich bin Überzeugungstäter, ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Also mein grundsätzliches Ziel ist aber immer, das auch mit einem wirtschaftlichen Verstand zu tätigen. Einmal aus Eigeninteresse, weil Verlust machen für Arbeit geht überhaupt nicht und zumindest ein kleiner Gewinn, weil ich halt sagen wir so noch, also ich sag mal so, ich bin berufstätig und deswegen nicht darauf angewiesen, dass ich hier mit Geld verdiene, weil ich einen anderen Beruf habe, der mich ernährt. Nichtsdestotrotz habe ich auch nicht so viel Geld, dass ich jetzt hier Unsummen verbrennen könnte. Das heißt, hier muss das schon nach betriebswirtschaftlichem Kalkül angeschoben werden und dann auch wieder refinanziert werden. Außerdem wird man als Galerist, der keine Gewinnerzielungsabsicht hat, niemals mit ordentlichen Künstlern zusammenkommen. Weil dann ist man kein Galerist, sondern dann ist man halt irgendwo ein Showroom und die Leute, die mit einem Galeristen zusammenarbeiten, die arbeiten mit ihm zusammen und Arbeit führt in den meisten Fällen nicht nur zur Selbstverherrlichung, sondern einfach zum Generieren von Einkünften. Deswegen muss man als Galerist auch ganz klar eine Gewinnerzielungsabsicht auch offen kommunizieren, ja, weil sonst ist man ein Narr oder nicht glaubwürdig oder hat einfach so viel Geld, dass man es nicht nötig hätte, aber warum soll man ein Galerist werden, dann kann man auch ein Museum haben, ja, also der Galerist hat typischerweise nicht genug Geld, dass er ein Museum haben kann.
Würdest du dich auf Urban Art spezialisieren wollen? Oder?
Also ich sag mal so, der rote Faden ist sicherlich Urban Art, Post-Graffiti, vielleicht Street Art. Aber letztendlich muss ich sagen, diese Begrifflichkeiten sind teilweise mittlerweile auch schon wieder so negativ belegt. Und letztendlich muss ich sagen, würde ich mich auch gar nicht so inhaltlich einschränken wollen. Ich glaube, dass je näher man diese Galerie betrachtet und je länger man sie auch betrachtet, desto mehr wird man dann erkennen, dass das eben ein, ich bin ja hier auch der Kurator, dann eben einem persönlichen Stil entspricht und dann kann ich eben auch sagen, behaupte ich, dass das zum Beispiel auch ganz wichtig ist, dass eine Galerie ihren Stil findet. Ja, und das kann entweder eine Konsensentscheidung sein oder einer entscheidet das und derjenige bin ich und ich muss eben auch die Verantwortung dafür tragen, ob dieser Stil nun auch Anklang findet und sich verkauft, aber dazu bin ich bereit und letztendlich würde ich mich aber nicht so festnageln lassen und so eine Ecke treiben. Ich sag mal so, ich stelle das aus, was mir gefällt. Zufälligerweise sind es viele Sachen, die aus dieser Ecke kommen, aber wenn mir was anderes gefällt, wäre ich auch nicht zu feige, weil ich denke, wir haben jetzt hier irgendwo eine Nische oder wir haben jetzt hier die Pflicht, einer gewissen Erwartungshaltung zu folgen, dass wir das dann nicht machen können. Letztendlich muss ich auch sagen, dass die Galerie dann letztendlich auch in Vorleistung treten muss. Die Galerie muss letztendlich auch wie die Künstler kreativ sein und muss einen eigenen Stil entwickeln. Und wenn man sich das schon im Vorfeld in eine kleine Ecke pressen lässt, dann hat man ja gar keinen Spielraum überhaupt zu gedeihen. Also das habe ich noch nie so gesehen.
Ich weiß nicht, ob du Lust hast, darauf zu antworten. Kannst auch sagen, nö, wir bleiben jetzt hier im Galeriebereich. Du hast dich ja viel auseinandergesetzt mit Graffiti in Hamburg.
Ja, richtig.
So. Wie siehst du die Entwicklung oder den gegenwärtigen Stand der Graffiti-Szene in Hamburg? Ist das noch interessant oder was wäre da interessant? Oder gibt es so ein Sattsein von Graffiti im Stadtbild für dich?
Also ich finde, das ist sehr interessant nach wie vor. Also ich muss sagen, das ist eine sehr lebendige Szene. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass sich dann mittlerweile einiges auch, sagen wir mal so, relativ stark gesetzt hat. Während vor einem Jahr noch ein großer Trend bestand, dass halt ganz viele Künstler einfach dadurch, dass sie plötzlich neue Möglichkeiten auch in Galerien und Merchandise und so weiter entwickelt haben, auch dahin bewegt haben, ist es so, dass jetzt wieder eine Ordnung stattgefunden hat. Die Leute, die so etwas machen, machen das. Aber viele von den jüngeren Graffiti-Leuten, die sind, glaube ich, auch völlig damit zufrieden, dass Graffiti Graffiti ist und die gucken sich vielleicht auch schon an, aber ich kann nicht in den Köpfe gucken, aber ich interpretiere mal, dass viele halt einfach auch damit zufrieden sind, nur Graffiti zu machen und nur in dieser Szene zu sein und nicht nach höherem Streben. Ja, für viele ist es eben Hobby, Lifestyle, für einige auch Religion vielleicht, aber letztendlich glaube ich schon, dass die meisten aus der Szene nicht unbedingt davon träumen, mal irgendwie bildende Künstler in der Galerie oder im Museum zu sein. Was ich auch gut finde und was auch völlig legitim ist und das, finde ich, macht das Graffiti auch wieder ein bisschen sympathischer, als es mal vor ein paar Jahren war. Weil ich muss sagen, ich mag beides, aber manchmal, muss ich auch ehrlich sagen, geht mir dann der Drang, dass plötzlich alle Graffiti-Sprüher jetzt auch in die Kunstwelt hinein wollen, auch ein bisschen auf die Nerven. Ja, weil man muss ganz klar sagen, jeder sollte auch ein bisschen selbst reflektieren und gucken, ob er da überhaupt hingehört. Ja, und weil einige einfach, sage ich mal ehrlich, zu hohl sind und nicht erkennen, dass sie halt einfach relativ talentfrei sind, gehen die einem einfach manchmal auch auf die Nerven. Ja, und ich denke, man sollte auch irgendwo ein bisschen Demut haben und einfach auch mal erkennen, ich bin jetzt nicht 2 Meter groß, ich werde kein Basketballer und man muss auch manchmal erkennen, man ist nur ein mittelmäßiger Sprüher, man hat auch in der Galerie nichts zu suchen. Ja, und ich glaube, dass wenn die Leute sich ein bisschen zurücknehmen, dadurch auch vieles einfacher werden würde, weil manchmal sieht man eben auch in vielen Galerien hat man auch manchmal Leute, die halt einfach da gar nicht hingehören. Ja? Und man kann sich halt viel Kummer ersparen, will ich damit auch sagen. Ja? Also junge Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr für die Kunst geboren seid, dann macht sie doch einfach nur schön für euch und habt Spaß dran. Und dann werdet ihr euch auch nicht das Herz brechen lassen müssen, weil ihr einfach keine erfolgreichen Künstler werden werdet.
Ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem für die Graffiti-Szene draußen sozusagen, dass es so leicht scheint, abgesehen von dem Problem der Strafverfolgung, also lassen wir das mal außen vor, das ist natürlich kein einfaches Thema, aber abgesehen davon kann eben wirklich jeder mit einer Sprühdose irgendwie was machen und dass das viele machen, relativ talentfrei, wie du es gerade so schön formuliert hast, das hat ja auch der Graffiti-Szene so in der Öffentlichkeit auch einen etwas problematischen Anstrich gegeben und also wir beide haben uns mit Graffiti ja verschiedentlich auseinandergesetzt so und selbst uns, ich kann für dich ja mitsprechen, geht es so, dass man sich vieles einfach ein bisschen leid sieht und denkt so, ab und zu eine weiße Wand wäre auch ganz schön.
Wieder. Ich kann das auch, ne? Aber ich muss sagen, wer A sagt, muss auch B sagen und letztendlich, wenn man halt Fan des Ganzen ist, dann kann man jetzt auch nicht sagen, das hat Existenz oder Daseinsberechtigung, das nicht. Und da habe ich ein ganz tolles Artbook bei mir zu Hause, da steht, I like graffiti when it's not on my property. Und ich finde letztendlich der Spruch, der gibt alles wieder, ja, da braucht man auch gar nicht mehr zu sagen. I like Graffiti when it's not on my property. Und ja, ich würde mich vielleicht auch stören, wenn ich da relevant gestrichen oder wäre ein Tag drauf und es gefällt mir vielleicht nicht. Aber so ist das Leben, ja. Also ich sag mal, wir austeilen, muss auch einstecken können. Und ja, das wäre dann auch ein bisschen, sagen wir so, Pharisäertum, wenn man dann plötzlich sagt, das gehört nicht dahin. Also ich muss sagen, ich habe auch vor hässlichem Graffiti Respekt und kann es ertragen, und selbst wenn ich mich ertappe, dass ich kurz denke, oh, ist das schrecklich, das muss weg, dann atme ich kurz durch, zähle bis drei und denke, auch das hat seine Berechtigung.
Aber wenn Banksy bei mir, also ich habe ja kein Haus, aber da, wo ich wohne, wenn Banksy da was hinmachen würde, würde ich natürlich gleich, würde ich wahrscheinlich über Wand ausreißen, ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Genau, aber vielleicht noch eine Frage. Wir, du hast es ja gesagt, beschäftigen uns ja schon, so wie du auch, also du wahrscheinlich noch länger. Wir kennen uns ja ein bisschen, wir haben uns kennengelernt in der Auseinandersetzung um Oss.
Ja, richtig.
Und da haben wir ein Buch mit veröffentlicht, rausgegeben, da bist du ja auch drin.
Genau, danke sehr.
Und das Buch hieß,
das ist auch sehr schön,
heißt
auch,
immer,
wenn ich mal ein bisschen die Blumen zurückgeben darf.
Danke.
Ja. Aber danke. Mag ich
ja, ich fand es auch.
Mir ist der Charme so gewachsen, ich würde jetzt nicht irgendwas aus Politik sagen.
Ich nehme das auch, ich glaube, wir können das, ich spreche hier gleich mal für dich.
Kann man ruhig kaufen.
Wir können das, kann man ruhig kaufen. Das ist
vergriffen.
Es ist 2,5, also
2,500
Exemplare sind verkauft.
Also das ist, also ich meine, ich kenne mich ja in dem Genre aus, 2500 ist die wenig, die muss man erstmal an den Mann kriegen. Ja?
Und ich wollte jetzt
500 zu viel. Kenne ich leider alles.
Nochmal so auf die Unterzeile dieses Buches hinaus, Street Art zwischen Revolte, Repression und Kommerzialität. Ist in der Street Art heute der Punkt der Revolte noch virulent? Und Revolte wogegen? Oder ist das so ein bisschen
geglättet? Also, da verstehe ich genau, wie die Frage hingeht. Die ganze Gesellschaft hat sich ja in dem Sinne geglättet. Ja? Mhm. Und letztendlich ist ja Graffiti auch immer tatsächlich aus einem gewissen, wie soll ich sagen, pulsierenden Teil der Gesellschaft. Und tatsächlich ist Graffiti mittlerweile schon für viele so wie Live, so ein Lifestyle-Ding, so, ja, so, keine Ahnung, Auto-Tuning-Szene oder Techno-Pillen-Szene und was weiß ich, was da noch für Szenen gibt und Tattoo-Szene und Leck mich am Arsch-Szene, ja, und Graffiti ist dann auch nur eine Jugendszene von vielen. Nichtsdestotrotz gibt es dann natürlich dann Individuen, die das Ganze noch sehr, sehr ernst nehmen und sehr politisch sind und sicherlich auch einen Kampf gegen die Welt oder das Establishment oder was weiß ich führen. Aber ich muss da doch sagen, in den letzten, na, wie lange beschäftigen wir mit 25 Jahren, ist das Ganze schon ganz schön weichgespült worden, ja. Ich weiß ja selber, dass ich mit so einer Galerie auch in diese Richtung wirke, ja. Also dessen bin ich mir bewusst, da bin ich ja überhaupt gar nicht jetzt so, dass ich so tun will, alle anderen haben der Illegalität das Grab geschaufelt und ich war nicht dabei, ja. Aber letztendlich muss ich sagen, wenn es illegal ist, ist es ja immer noch illegal. Und ich, mit Illegalität habe ich mich gerade ein bisschen versprochen. Ich meine, der Revolte, den revolutionären Ansatz. Aber dazu muss man natürlich auch eine Sache sagen. Vielleicht interpretieren einige auch zu viel Revolte in Graffiti. Vielleicht war Graffiti auch vom Anfang an immer schon eine Jugendkultur, die sehr viel um Lifestyle und sehr viel um das Ich ging und auch schon damals mit Turnschuhen und mit Ghettoblastern und mit Imponieren zu tun hatte, ja. Und letztendlich gibt es sicherlich immer Phasen, ja, Hafenstraßenzeit und Orts und Eric und die, der und der, die halt wirklich dann das Ganze auch in Hamburg knallhart politisch durchgezogen haben, und in Berlin gibt es ja auch welche Ute und was weiß ich, die da in den besetzten Häusern waren und da richtig aus dem Fenster sich gehangen haben und richtig Bambule gemacht haben. Aber man muss sagen, das ist sicherlich so, dass es auch immer aus dem Kontext stammt. Und ich denke mal, in Städten, wo sicherlich auch der wirtschaftliche Druck auf die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen größer, zum Beispiel Griechenland, Athen, würde ich sagen, ist Graffiti mega politisch. Ja? Da kriegt so eine Galerie wie hier wahrscheinlich gleich mal einen Ziegel in die Scheibe. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Das wollte jetzt ich nicht als Aufforderung verstehen. Bitte lass die Scheibe ein. Ja, also letztendlich, man muss ganz klar sagen, dass Graffiti sicherlich auch, was so die Aggressivität, die Spannung und das Rebellische anbelangt, auch häufig auch vom Stress, den die Protagonisten empfinden, auch teilweise Repression, ja, in Hamburg zum Beispiel, in Deutschland ist die Repression ja gar nicht so hart, ja, wenn die Repression härter wäre, dann würden die Leute wahrscheinlich auch wieder mit Baseball-Call ins Jagd gehen, ja, und heute ist es so, dass das alles ein bisschen entspannter ist, aber wenn halt hier, keine Ahnung, irgendwelche schwarzen Sheriffs auch wieder anfangen, dann, keine Ahnung, Sprühdosen im Gesicht zu leeren, dann würde der eine oder andere sicherlich dann, sagen wir so, vorher dafür sorgen, dass das nicht passiert, egal wie.
Aber ich meine, das ist ja etwas, was für die Kunst im Ganzen gilt, dass sie umso mehr Revolte transportiert, je härter die Zeiten sind. Also ja, das kann man durch die ganze Kunstgeschichte sehen. Das gilt jetzt nicht speziell nur für Graffiti.
Und zumindest hier in unserem Kontext, in unserem Breitengraden, scheint die meiste Zeit momentan nicht so hart zu sein. Auch wenn wir global viel Stress haben, ist das hier noch eine Oase. Ja? Das kann man, gerade wenn man ein bisschen reist, nicht verleugnen. Also kann man ganz froh sein, dass man hier ist. Ja? Das sieht ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer ganz anders aus. Ja? Wenn da Graffiti gemacht wird, dann ist es sicherlich so, dass so ein ganz anderer Antrieb ist. Und die denken nicht an die Museum. Ja. Ja.